bin ich ganz bei dir. Und das ist meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach tatsächlich auch so ein bisschen ein typisch deutsches Thema. Im Ausland, auch im europäischen Ausland, ist es mitunter wesentlich einfacher auf das ganze Thema, wenn du es gerade angesprochen hattest, Teleradiologie. Also wahrscheinlich reden wir am Ende eher von Telemedizin als von echter Teleradiologie, die ja gewisse rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland hat. Aber selbst wenn wir sagen, wir machen echte Teleradiologie, dann ist auch das eben im Ausland wesentlich einfacher und durchsetzbar als in Deutschland. Und ich glaube, dass wir hier wirklich an diesen ganzen bürokratischen Hürden letztendlich arbeiten müssen. Wir beide werden das leider wahrscheinlich nicht schaffen, aber vielleicht können wir zumindest mal einen Anreiz oder so ein Gedankenspiel anstoßen, dass die Politik sich vielleicht eben auch mal überlegt, hey, was müssen wir eigentlich tun, um unser Gesundheitswesen moderner zu machen? Ich hatte es neulich schon mal erwähnt in der letzten Folge. Das Gesundheitswesen ist aktuell total in der Diskussion. Wir müssen überall einsparen. Und im Grunde kann ich das auch alles nachvollziehen. Und gleichzeitig werden halt diese ganzen Chancen, die wir haben, die wir immer wieder ansprechen mit Remote Operations und anderen Sachen, halt einfach gar nicht richtig genutzt. Oder sind teilweise auch noch nicht wirklich nutzbar oder nicht abrechenbar. Und das ist eben auch in vielen Bereichen ein Thema. Das heißt, die Politik muss da echt endlich mal aus dem Quark kommen und ein bisschen Gas geben. Ideen gibt es viele, Lösungen gibt es auch viele. Es scheitert an der Politik.
Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Remote Ready, deinem Podcast über Remote Operations in der Gesundheitsbranche. Mein Name ist Michael Bünte. Ich bin für eine große Radiologiekette für die Thematik Remote Scanning und Workflow-Optimierung zuständig. Und ich freue mich riesig, Philipp, dass du wieder dabei bist und wir heute über die Thematik Local Operator sprechen.
Hallo Michael, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Auf jeden Fall. Ich habe mir heute überlegt, wir müssen nochmal gezielt über die Thematik Local Operation sprechen. Ich weiß nicht, bei dir war es ja, glaube ich, auch so, du hast die Folge gehört und dachtest, oh, da ist nochmal Redebedarf, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und eins, was uns zukünftig sicherlich auch noch viel mehr begleiten wird und wo wir noch viel mehr Fokus drauf legen müssen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute explizit dazu auch mal eine Folge machen.
Genau, ich habe mir heute einen besonderen Start überlegt. Und zwar war die letzte Folge von Auf Knopfdruck genau zu dem Thema. Aber es wurde nur so ganz, ganz leicht angekratzt. Ich würde dir da super gerne einmal die Stelle zeigen und dementsprechend springe ich da jetzt einmal rein. Genau, wer es noch nicht kennt, wirklich toller Podcast. Wir starten direkt
Ausbildung oder Zertifizierung für diese Patientenkoordinatoren, die in der Praxis letztendlich dafür am MRT sitzen, den Patienten zu lagern, den Patienten aufzuklären, den Patienten zu beruhigen, wieder rauszuführen aus der Untersuchung, letztendlich das die komplette Begleitung zu machen, bis hin zu einer Kontrastmittel-Injektion, also Anlage von Injektionen, Möglichkeiten, Kontrastmittel. Das sind alles Themen, die aktuell nicht klar definiert sind, wo es keine speziellen Schulungen für gibt, wo Prozesse aber natürlich auch standardisiert werden müssen und wo auch dafür die Mitarbeiter gefunden werden müssen.
Ich denke, das ist die Überleitung zu Maxi. Wie gehst du da vor, wenn du diese Prozesse, wie Andrea das jetzt gerade beschrieben hat, in die Praxen übertragen sollst? Das hast du ja im ganzen Verbund, um den du dich kümmerst. Ist das immer das gleiche Schema oder sind da unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen?
Ja, wie fangen wir an? Also wir fangen so an, dass wir versuchen, dieses Thema intern zu gestalten. Also nicht direkt hingehen und sagen, wir brauchen eine neue Rolle, wir brauchen was von extern, wir kommen jetzt wieder bei den Patientenkoordinator. Sondern wir fangen damit an, dass wir das Thema implementieren, Leute schulen und das erstmal selber umsetzen. Und dann ist die nächste und größte Hürde, die ich sehe, dass, wenn man es nach oben skalieren will, um es wirklich produktiv zu nutzen, uns die Rolle des Patientenkoordinators fehlt. Das heißt, man geht auf die Suche und versucht, medizinische Fachkräfte zu finden, die diese Rolle irgendwas gewinnen können.
Als kurz Patientenkoordinator ist das, was ich jetzt als Patientenmanager kenne.
Als Präparator.
Das
Philipp, jetzt hast du das Video gesehen und hast einen Eindruck, wie bei anderen darüber gesprochen wird. Wie siehst du das denn?
Ich sehe das ehrlicherweise ähnlich wie in dem Video, weil das Video meiner Meinung nach ganz klar gezeigt hat, wir sprechen von möglicherweise ein und derselben Person, die aber ganz unterschiedliche Namen hat. Wir nennen sie jetzt bei uns Local Operator, dann heißt sie mal Patientenmanager, dann hat sie wieder irgendwelche anderen Namen. Ich persönlich glaube, dass wir von derselben Art Personen sprechen. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob wir auch eine einheitliche Definition haben, was diese Person letztendlich machen soll und was sie eben explizit nicht machen soll. Und für mich ist eben so der Punkt, der Local Operator ist letztendlich die Person, die wirklich am Patient ist, ja, die wirklich in der Praxis ist. Und ja, das kam so ein bisschen auch in dem Video jetzt raus. Es ist noch nicht so richtig klar und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber sprechen und ich hoffe, dass wir eben da auch so eine gewisse Aufklärung machen können und eben auch so eine gewisse Definition vom Local Operator geben können.
Stark, der Satz, der Local Operator ist der einzige Mensch, der wirklich am Patienten ist, ist tatsächlich genauso die Kernessenz. Und ich weiß nicht, ganz häufig nannte man diese Person im jetzigen Kontext, wenn man zu zweit ist, Springer. Und ich glaube, so im Kern trifft es das. Und wenn man jetzt eben auf die drei Essenzen einer guten Radiologie schaut, Patientensicherheit ist unglaublich wichtig, Untersuchungsqualität ist unglaublich wichtig, und eben eine Wirtschaftlichkeit der Krankenkassen gegenüber und auch dem Unternehmen, weil die deine Gehälter bezahlen, sind wir an dem Punkt, wo wir die Rolle jetzt genau beschreiben können. Und ich glaube halt einfach, einerseits ist der Local Operator diese Person, die den Patienten betreut, angefangen von schönen guten Tag, ich bin Michael Bünte, ich sorge dafür, dass die Untersuchung gut gelingt, eine Kurzanamnese nochmal nachfragt, dass man die Lagerungen richtig einstellen kann, dass man weiß, wo der Schmerzpunkt ist, dass der Arzt auch nochmal vorgebrieft ist, weil wir sind ehrlich, der ist ja auch nicht immer komplett dabei, dass der Local Operator richtig und korrekt lagert, dass er bequem liegt, dass er eben mit dem Remote Expert richtig kommuniziert und mitteilt, worum es wirklich geht. Ich weiß nicht, hat Schmerzen an der Patella, ist was anderes wie, ich weiß nicht, Verdacht auf eine Kreuzbandläsion oder whatever. So, und eben diese Sicherstellung am Patienten. Und das ist ein ganz klarer Fokus auf Patientensicherheit. So, und genau darum geht's, diese klare, scharfe Trennung. Der Local Operator ist für die wirklich nahe Patientensicherheit zuständig. Die Zeit mit im Krankenhaus, mit dem Anästhesisten, dem Patienten richtig zu lagern. So, und all dies. So, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Im Krankenhaus ist es ganz klar, wir stellen MFAs ein und im MVZ-Setting leider nicht. So, und auf einmal müssen wir dann doch definieren, und genau das macht es eben so komplex und eigentlich auch wieder so wunderschön einfach. Wen brauchen wir denn eigentlich als Local Operator? Denn eins ist gewiss, und die Debatte habe ich auch schon geführt, können wir da einen Local Operator hinsetzen auf Mindestlohnebene? Und ich weiß nicht, ist das vertretbar? Das ist jetzt so eine offene Frage.
Ja, das ist ein guter Punkt. Noch mal ganz kurz weg zu dem Thema Springer. Also viele Praxen arbeiten heute schon mit Springern. Und die Springer sind in der Regel wirklich gut ausgebildete, entweder MTS oder MFAs, die dann zwischen Anmeldung und Gerät oder zwischen Gerät und Arzt hin und her springen. Also wirklich viele Dinge können. Und der Punkt, den du jetzt gerade als letztes gesagt hast, die Diskussion, können wir als Local Operator quasi Personen auf Niedriglohnniveau hinsetzen? Das ist gar keine so neue Diskussion. Zwar nicht im Setup für Local Operator, aber, und das war vorhin ja kurz in diesem Video auch Thema, die Patientenlagerungshilfe. Ich kenne Diskussionen, die sind so 2-3 Jahre alt, wo man genau das diskutiert hat, wo man gesagt hat, hey, pass auf, wir brauchen möglichst günstige Mitarbeitende, die müssen gar nicht viel können, die müssen einfach nur auf Anweisung den Patient mehr oder weniger richtig ins Gerät legen. Und um deine Frage zu beantworten, nein, das reicht definitiv nicht. Ich persönlich habe die Diskussion früher schon für völlig falsch gehalten. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Remote Operations kommen und dann eben uns überlegen, was muss eigentlich der Local Operator können, dann muss es eine medizinisch ausgebildete Person sein, meiner Meinung nach, die wirklich weiß, was sie tut. Und da können wir keinen hinstellen, der, plakatives Beispiel, aber da können wir jetzt niemanden hinstellen, der im Hotel gelernt hat. Das ist für die Anmeldung alles gut und richtig, befürworte ich ehrlicherweise auch, aber nicht, wenn es wirklich um die Medizin geht und, wie du richtig gesagt hast, wenn es um die Patientensicherheit geht. Also nochmal ganz klar, nein, können wir nicht. Also meine Meinung.
Und genau deswegen ist das das Schöne. Ich habe da tatsächlich so einen etwas anderen Blickwinkel. Und zwar müssen wir tatsächlich genauer überlegen, wann brauchen wir denn welche Ansprüche? So, was wir einerseits brauchen, und deswegen glaube ich halt tatsächlich zu sagen, jeden können wir nehmen, funktioniert tatsächlich nicht. Wenn wir allein eben schauen, er muss kommunizieren können, er muss eben erklären können, er muss Ahnung haben, was passiert wann. Das sind, also ich gehe jetzt ins Hotelgewerbe, das sind tatsächlich Fähigkeiten, diese Kommunikation, Deeskalation, die hat eine Hotelfachangestellte. So, und jetzt müssen wir eben noch die Lagerungsthemen erlernen. So, und genau das ist jetzt aber auch das, was Maxi eben sagte. Wir brauchen tatsächlich einen Rahmen dafür, was muss diese Person können und wie können wir das zertifizieren oder also was brauchen wir? So, und juristisch gesehen, und das ist ganz, ganz wichtig, und das auch diese Überleitung, wo ich eben sagte, beim letzten Mal habe ich über Hilfskräfte gesprochen. Diese Hilfskräfte, und das jetzt nicht abwertend, sondern das war nur auf die Situation bezogen, wir nehmen jetzt tatsächlich eine Hotelfachangestellte, die kommunikativ stark ist und dem Patienten erklärt, was er zu tun hat. Die ist auch gut. So, aber wir können jetzt nicht von Tag 1 an erwarten, dass sie es kann. So, und genau das ist für mich die Essenz zu sagen. Und nachher werden wir auch das noch ein bisschen näher eingrooven. Wir sprechen eigentlich über Grundlagen von der MR-Sicherheit. Das heißt, es ist gesetzlich ganz klar geregelt, jeder, der am MR arbeitet, braucht einen MR-Safe-Kurs. Jede Person, die am MRT arbeitet oder einstellt, braucht tatsächlich eine Geräte-Ersteinweisung inklusive Dokumentation. So, das heißt, das sind schon mal die Basic-Grundlagen. So, und jetzt, auch das ist eben so ein Punkt. Wir können nicht erwarten, wenn wir ein Hotelfach angestellt haben, dass sie innerhalb von einem Tag das Ding kann. So, und deswegen braucht es einen Vorlauf. Und meine Erfahrung ist, bis eine Person Quereinstieg, ich spreche jetzt ganz bewusst von nativen Untersuchen, die Grundlagen lernen kann, und bis diese Person sicher ist, braucht es zwei Monate Grundlagen sicher ist, in der Routine mitzuschwimmen. So. Und dann sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir neue Mitarbeiter rekrutieren können. Ich hebe jetzt aber ganz bewusst den Ausruf oder den Finger und sage, und mir ist das ganz wichtig als MTR zu sagen, diese Person darf kein MRT bedienen. Das ist komplett gegen meinen Berufsstolz und auch ist das komplett konträr zu der Thematik, wir brauchen eine hohe Untersuchungsqualität und geht auch gegen die Patientensicherheit. So, und das ist jetzt, also ich weiß, dass es gelebte Praxis ist, dass da ein Student das MRT bedient und da sage ich, da müssen wir tatsächlich einen regulatorischen Rahmen finden, dass tatsächlich medizinisches Fachpersonal genau nur dies auch tun darf.
Also du hast jetzt zwei gute Punkte gesagt. Ich möchte mal ganz kurz was ergänzen. Also Letzter Punkt, den du gerade angesprochen hast, wer darf das Gerät bedienen, bin ich zu 100% bei dir. Das müssen die Leute sein, die es auch wirklich dürfen und die es auch können. Zu dem anderen Punkt, wo du gesagt hast, du hast eine andere Meinung auf die Sicht als ich. Nachdem ich so ein bisschen zugehört habe, was du gesagt hast, muss ich sagen, nee, wir haben tatsächlich keine unterschiedliche Meinung. Es ist letztendlich, es geht in die gleiche Richtung. Zeigt aber vielleicht auch hier wieder das Thema Kommunikation. Wie heißt diese Person und was stellen wir uns darunter vor? Natürlich, ich bin voll bei dir. Leute, die aus dem Hotelfach kommen oder von den Airlines kommen, die sind mega gut im Bereich Kommunikation, Konfliktvermeidung und so weiter und so fort. Haben aber natürlich keine medizinische Expertise. Und das war für mich sozusagen der Anlass zu sagen, hey, die Leute kann ich nicht als Local Operator haben. Denn das, was ich vorhin gesagt habe, diese Lagerungsfachhilfe oder Lagerungshilfe, war in den Diskussionen, die ich eben mitbekommen habe, explizit eine Person, die das alles tatsächlich nicht kann und der mal einfach nur sagt, der Patient muss sozusagen auf die Liege und dann kommt die Spule drauf. Es ist ja immer noch jemand mit vor Ort, der guckt dann da nochmal drüber. Das geht nicht. Jetzt aber verknüpft quasi mein Gedanke mit deinem Gedanke, dann sind wir, glaube ich, schon wieder beim Gleichen. Selbstverständlich können wir dann Personen nehmen, die also aus diesen Bereichen, die wir gerade besprochen hatten, kommen, die dann aber eben auch ganz, ganz klar eine wirklich sehr gute Einarbeitung bekommen müssen, auf was ist zu achten, was ist zu tun, was ist im Notfall zu tun und so weiter und so fort, sodass sie wirklich auch eine, ich sag jetzt mal so ein bisschen, so eine Art medizinische Grundausbildung bekommen und eben nicht irgendwie, also völlig fachfremd sind. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich schon das gleiche Verständnis. Und dann glaube ich eben auch, dass wir wirklich völlig neue Rollen im Gesundheitswesen oder jetzt in der ambulanten Radiologie bekommen. Und ja, diese neuen Stellen bekommen dann eben auch ein völlig neues Prozessdesign für die Praxis. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man sich dann eben auch nochmal etwas expliziter anschauen muss.
Und das ist total wichtig, weil es zwingt uns tatsächlich sehr sauber und wirtschaftlich transparent sicher zu arbeiten. Ich möchte da eine Thematik nennen, die mir total wichtig ist, weil sie bei mir passiert und vielleicht kann ich da auch noch mal ein bisschen zu sensibilisieren. Es geht jetzt um adipöse Patienten. So, und leider füllen sie das MRT sehr gut aus. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, es gibt dann nehme ich halt eine 70er Bohr und dann hat es ein bisschen mehr Platz oder teilweise gibt es jetzt auch 80er, so, aber das ist halt nicht der Standard. So, und was wir jetzt dazu haben, und auch da geht, sage ich nochmal vielen lieben Dank, Maxi, dass du mich damals bei einem ersten Webinar darüber ja inspiriert hast, zu sagen, wenn wir eben 5, 10, 20, 50 Standort haben, müssen wir ja irgendwie die Untersuchungsqualität gleich halten. Das heißt, wir brauchen überall dieselben Rahmenbedingungen. So, das heißt, wir müssen halt auch dieselben Lagerungsmittel bereitstellen. Und genau das haben wir getan in Bielefeld. Wir haben allen Mitarbeitern dieselben Lagerungsmittel zur Verfügung gegeben und bereitgestellt. Und in den Diskussionen gab es halt die Thematik, ja, die werden jetzt nicht genutzt. So, und jetzt kann man natürlich überlegen, woran liegt das denn? So, und jetzt gehe ich da wieder rein. Und zwar, wenn der Patient sehr gentrifüllend ist oder bohrfüllend ist und mit der Haut direkt an der Spur oder im Gerät anliegt, so, dann ist es ganz häufig der Fall, dass dann eben nur Papier dazwischen gelegt wird. So, aber das Problem ist ja gar nicht, dass wir mit dem Papier keinen direkten Hautkontakt mehr haben, sondern wir haben die Spannung im Hochfrequenz, an der Hochfrequenzspule, die dann eben keinen großen Weg mehr hat und überspringen kann, in Anführungszeichen. Das heißt, Papier reicht eigentlich nicht, sondern das Einzige, was eben möglich ist, ist durch Lagerungsmittel tatsächlich den Abstand zu vergrößern. Und jetzt kommt eben immer das Argument, das ist ja für den Patienten unbequem. So, aber die Frage ist, wenn da dann so ein Funke überspringt, ist es auch ganz doof und unangenehm für den Patienten. So, das heißt, durch diese Prozesse, die wir jetzt auf einmal standardübergreifend erschaffen müssen, können wir einerseits, also wir müssen es schulen. So, wir müssen tatsächlich diese Springerrolle, die Local Operator Rolle, global auf die Patientensicherheit übertragen und sagen, pass auf, ein Haut-Gentry-Kontakt ist irre, also ist indiskutabel, da reicht einfach kein Papier, auch wenn der jetzt noch ein Longsleeve drüber hat. So, das reicht einfach nicht. So, und diese Debatte müssen wir uns einfach stellen. So, und da fehlt mir jetzt eben gerade noch dieses Gefühl vor. Und es geht beim Remote Scanning ja nicht noch schneller zu werden, sondern sicherer. So, und ob ich jetzt da ein Lagerungsmittel einmal abwaschen muss oder tatsächlich um das Lagerungsmittel nochmal Papier wickeln, das ist mir in dem Moment egal, sondern ein adipöser Patient ist tatsächlich genau die Risikogruppe, wo wir die höchste Gefahr haben für Verbrennung, weil wir eben, und genau jetzt, dass die Überleitung auch und diese Gesamtdiskussion der Remote Expert durch die SAR und durch die Magnet, ja, auf Leinensprache, durch die Bedienung eben die Einstellgrößen hat, dass der Patient eventuell weniger schwitzt. So, oder auf Implantatebene, dass das Risiko auf Verbrennung reduziert wird. So, aber genau darum geht's für mich in der Essenz. Wie können wir die Patientensicherheit gewährleisten? Wie können wir die Standards besprechen, einheitlich gestalten? Und dann schiebe ich das jetzt eben wieder zu dir. Das sind Prozesse, die sind sichtbar und wichtig. Und da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein.
Ja, absolut richtig. Das ist jetzt echt viele ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Und ich kann echt nur betonen, am Ende geht es natürlich zum einen darum, dass wir gute Bilder machen, dass der Arzt vernünftig befunden kann. Aber ganz wesentlich ist doch immer, und ich glaube, das ist wirklich Konsens in allen Praxen, es geht am Ende immer um die Patientensicherheit. Und das ist ja sozusagen auch immer die Begründung, warum wir jetzt kein Remote Operations oder Remote Scanning machen können, weil die Patientensicherheit ja anscheinend nicht gewährleistet ist. Und dem muss ich echt widersprechen, denn das ist nicht so. Meiner Meinung nach, und ich glaube, ich bestätige einfach nur nochmal das, was du gerade gesagt hast. Am Ende ist es so, Remote Operations dient dazu, auch die Patientensicherheit echt zu erhöhen. Denn was passiert denn? Wir haben es in der letzten Folge auch schon mal besprochen, wir müssen, damit das Ganze gut funktioniert, ja die Prozesse nicht nur am MR neu definieren, sondern wir müssen letztendlich den gesamten Praxis-Workflow optimieren, von der Anmeldung bis zum Entlass des Patienten. Das heißt, die Prozesse werden viel transparenter und viel klarer. Unsere Abläufe werden sichtbar. Wir müssen ganz genau definieren, was passiert wann, wer ist für was zuständig, wer ist für was explizit nicht zuständig. Das heißt, die Übergabepunkte werden sichtbar und messbar. Und am Ende haben wir meiner Meinung nach eine bessere Bildqualität, weil wir eben einen Remote-Expert haben, der sich wirklich explizit darauf konzentriert, tolle Bilder zu machen. Wir haben zufriedenere Patienten, weil sie einen Local Operator haben, der sich eben wirklich nur mit dem Patient beschäftigen kann. Und wir haben einen Local Operator, der meiner Meinung nach einen ganz wesentlichen Beitrag A zur Patientensicherheit hat, aber B am Ende natürlich auch zum Praxiserfolg, weil er einfach die Person ist, die vor Ort da ist, mit dem Patient interagiert. Ja, und das sind meiner Meinung nach Dinge, die in der Vergangenheit ja eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden und jetzt durch diese neue Arbeitsweisen aber eben einen ganz anderen Fokus für sich bekommen.
Genau. Und dennoch muss ich jetzt, mein Hirn ist dann doch fleißig, nochmal genau schauen, wen sprechen wir jetzt überhaupt an und was meinen wir und so, what is what? So, und da möchte ich jetzt eigentlich mehr oder weniger schon einmal auf die HR-Ebene gehen, weil die Frage ist ja, wen suchen wir denn jetzt eigentlich? So, und dann ist eben die Frage, okay, wir haben jetzt gerade gehört, die Aufgaben sind Betreuung des Patienten während der gesamten Untersuchung, Lagerung nach SOP-Leitlinien, Kommunikation mit dem Remote-Expert und die Sicherheitsverantwortung am Patienten zu gewährleisten. Also und jetzt, das ist jetzt der MVZ-Blickwinkel, ganz wichtig. Wer kommt uns als allererstes oder wer wird mir da als allererstes einfallen? Das sind MTR-Schüler, die wirklich Bock haben, über Remote Support auch noch weiter sich zu vertiefen. MFA-Schüler, SchülerInnen, die in Randzeiten eben Bock drauf haben. Und dann bewusst eben Hotelfachkräfte beziehungsweise Dienstleister, die sowieso rhetorisch stark sind. So, und jetzt, warum sage ich das? Weil das Personal ist, was, wenn es mit der Ausbildung fertig ist, vielleicht, wenn wir es richtig angestellt hat, sagen kann, wow, das hat mir echt Spaß gemacht. Die wissen, also ich weiß, was ich zu tun habe. Die wissen, die fördern mich. Die Rollen sind klar, es hat Spaß gemacht. Cooles Team. Und dann haben wir tatsächlich ja das Personal der Zukunft ausgebildet. So, und jetzt geht auch da direkt eben diese Praxisanleitung rein und bekommt auf einmal einen ganz neuen Spin. So, und dann ja, spüren wir, dass wir natürlich medizinisches Fachpersonal brauchen. Und auch da fehlt jetzt die Gesetzgebung noch ein bisschen. Und das weiß ich. Und das ist eben diese große Diskussion. Ich lerne gerne dazu. Mir ist es im Podcast total wichtig, und das muss ich jetzt an dieser Stelle einschieben, meine Meinungen sind nicht festgefahren, sondern ich freue mich auf eure Meinung, auf eure Gedanken, diese Prozesse noch zu schärfen. Und was ich zum Beispiel in dem Rahmen auch gelernt habe, die Thematik nur Minijob einzustellen, funktioniert nicht, weil diese sehr schnell weg sind. Und dann eben zu sagen, vielleicht wer Teilzeitkraft oder ich weiß nicht, auf Stundenhonorar viel, viel sinnvoller. Wenn ein Student in der Studentenphase ist, ist der Student, also in der Prüfungsphase, dann ist er einfach weg und nicht mehr greifbar. So, das heißt, über Studenten zu diskutieren, ich weiß es nicht, sondern, also für mich, ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. So, aber das zeigt einfach, wie sensibel dieses Thema ist und wir nicht auf das billigste Personal zurückgreifen müssen, sondern eher die Frage ist, was tut denn meinem Team gut? So, und das ist eine Kontinuität, Vertrauen. Wenn man Spaß hat bei der Arbeit, weil man nicht drei Tätigkeiten gleichzeitig machen muss. Wenn man eben sagen kann, ich habe jeden Montag meinen Spätdienst, jeden Mittwoch meinen Spätdienst und diese Prozesse sind planbar. So, und ich glaube, das ist eben ein Riesen-Benefit, sich nur zu fragen, wen suche ich auf HR, welche Key-Benefits kann ich geben? So, und da möchte ich jetzt, in dem Podcast wird auch genannt, ja, die nächste Ebene ist halt, okay, wenn alles funktioniert an Prozessen, kommt dann der Arzt und der Arzt sagt, boah, wann soll ich das denn alles befunden? Und diese Aussage ist korrekt. Und da möchte ich eigentlich auf den Arzt überleiten. Und auch da so eine Einwandbehandlung sagen. Und zwar, der Arzt kann durch Remote Scanning ja die ganze Zeit dabei sein. Der Arzt kann neben mir sitzen, wenn ich das in einem Inhouse-Setting habe. Und in einem NVZ-Setting kann der Arzt ja auch direkt beim Scanner da drauf bleiben. Und wenn ich irgendwas brauche, dann nehme ich aber das Mikrofon und sage, Herr Dr. Müller, sag mal kurz, was soll ich tun? Und dann habe ich ohne Verzögerung eine Live-Meinung und eine Rückkopplung. Wenn der Patient was will, dann drücke ich einmal auf Videokamera an und der Arzt kann mit ihm sprechen. Also eine schnellere Verfügbarkeit ist gar nicht mehr möglich. Der Arzt muss nicht angerufen werden, sondern er ist live bei der Untersuchung dabei und auch da verschwindet diese Grenze. So, und dann das nächste, was ich so lukrativ finde, wenn der Arzt ja remote dabei ist, kann er ja auch im Homeoffice befunden. Und dann kann ich als Recruiting eben sagen, spannend, jetzt kann ich ja Arzt nicht regional rekrutieren, sondern komplett deutschlandweit kann ich den Arzt rekrutieren und sagen, ich weiß nicht, du hast Bock auf Früh- und Nacht- und Spätdienste, go for it. passt, diese Stelle haben wir. Du schaltest dich auf das Gerät drauf, auf den Scanner. Du bist für den MTR, für den Remote Expert, stehst zur Verfügung. Du befundest nebenbei, wenn irgendwas aus der Tagesliste übrig geblieben ist. Das ist genau deine Chance. Und auch da sind wir auf einmal in der Teleradiologie und haben was Wunderbares erschaffen, was so vorher noch nicht machbar.
Ja, wobei ich da so ein bisschen bremsen möchte, nicht möchte, aber muss. Also das ganz richtig gesagt, die ganzen Themen, der Arzt kann sozusagen immer live bei der Untersuchung mit dabei sein, total richtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Benefit am Ende, was dann eben auch wieder zur Patientensicherheit beiträgt, denn der Arzt ist ja quasi mit dabei. Bei dem Thema, der Arzt kann dann sozusagen auch aus dem Homeoffice arbeiten. Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, ehrlicherweise. Das kommt ein bisschen drauf an, in welchem KV-System wir sind. Es gibt durchaus KV-Regionen, die sagen, naja, das Homeoffice ist keine zugelassene Praxisräumlichkeit und dementsprechend kann der Arzt eben dort sitzen, im Befunden wohlgemerkt. Dass er da drauf gucken kann, das ist nochmal was anderes. Beim Befunden wird es ein bisschen schwieriger. Und das war ja vorhin auch dein Punkt, dass die Ärzte kommen und sagen, hey, jetzt werden wir irgendwie effizienter und schneller. Wer soll es denn eigentlich alles befunden? Und ja, in der Tat, das wird sicherlich ein Problem werden. Und mal angenommen, wir haben genügend GKV-Budget beispielsweise zur Verfügung, sodass wir die Untersuchungen, die wir auch machen, wirklich abrechnen können. Dann ist es schon auch so, naja, dann müssen wir das Ganze noch mal ein Stück weiterdenken. Deswegen, ich habe in der letzten Folge und vorhin auch schon mal gesagt, wir müssen uns den gesamten Prozess anschauen von Anmeldung, wie kommt der Patient rein, was machen wir mit dem Patient am Gerät und wie verlässt er die Praxis. Inzwischen, was machen wir im Gerät und er verlässt die Praxis, steht ja im Zweifel noch ein Arztgespräch und eben der Befund an. Und da ist es meiner Meinung nach so, dass wir das dann eben auch weiterdenken müssen und eben auch digitaler denken müssen und schauen müssen, welche digitalen Tools oder KI-Tools gibt es denn, die dem Arzt beim Erstellen des Befundes denn helfen? Und da gibt es ja schon Lösungen von Doktorphone und von anderen, die dem Arzt einfach helfen, in einer viel kürzeren Zeit einen guten, strukturierten Befund zu erstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ein anderer Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, ist, weil es eben auch mit dem Gesamtsetup der Prozessoptimierung zu tun hat, ich glaube, wir müssen eben auch mit den MTRs, ich sage jetzt mal explizit allgemeiner, und den Ärzten abstimmen, wann werden eigentlich welche Sequenzen gefahren. Also Michael, du weißt das besser als ich, aber es gibt genügend Praxen, die haben absolut gar keinen Standard, wann welche Sequenz gefahren wird. Die Sequenz ist davon abhängig, welcher Arzt gerade im Dienst ist. Und dann gibt es Ärzte, die fahren standardmäßig immer ihre 4 Sequenzen. Das reicht für die Kassenabrechnung. Und dann gibt es eben auch Ärzte, die brauchen 10, 15, 20 Sequenzen. Und das ist gar nicht mal so unüblich. Ich war neulich auch in der Praxis, da wurde irgendwie so ein Abdomen gefahren mit 26 Sequenzen. Also kein Mensch konnte mir am Ende erklären, das ist kein Schmuh, das ist wirklich so. 26 Sequenzen, kein Mensch konnte mir erklären, warum. Denn wenn ich 26 Sequenzen fahre, ich habe dann mal kurz mit meinem Papa gesprochen, der ist auch Radiologe, und der hat gesagt, naja, wenn ich 26 Sequenzen fahre, dann muss ich auch eigentlich alle 26 Sequenzen anschauen und auch befunden. Denn wenn ich sie nicht anschaue und nicht befunde, dann brauche ich sie ja offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssen Standards in der Praxis definieren, bei welcher Untersuchung werden welche Sequenzen gefahren. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die Ärzte, weil sie sich dann eben auch mal einigen müssen, wann machen wir was und in welchen Fällen dürfen wir davon abweichen. Das führt jetzt gerade ein bisschen zu weit, das ist klar. Ich wollte es nur einfach nochmal kurz erwähnt haben, dass wirklich dieses gesamte Prozessdesign einfach angeguckt werden muss und es am Ende nicht nur darum geht, haben wir einen Local Operator oder machen wir alles aus der Praxis vor Ort. Und also du siehst, das ist wirklich ein total großes und komplexes Thema am Ende. Aber sorry, ich wollte jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. Lass uns zurück zum Local Operator gehen.
Die Thematik ist ja wichtig. Das Spannende ist ja, und das haben wir tatsächlich auch gesehen, dass es ja eigentlich ganz klar geregelt ist, was brauche ich wann und wie. Und da war ich bei Swift sehr, sehr fasziniert. Die haben ja auch quasi ein Betriebshandbuch. Was brauche ich für die Befundung, dass die KI das befunden kann? Also super, super spannend.
Absolut.
Aber das sind eben so viele Punkte und da sehen wir auch, eigentlich wäre es machbar, aber wir brauchen da auch politisches Entgegenkommen, dass wir die digitalen Lösungen überhaupt nutzen können, dass wir das gesamte Potenzial der Radiologie überhaupt entfalten dürfen, weil wir werden noch tatsächlich gebremst.
So ein, richtig.
Da braucht es tatsächlich einen politischen Diskurs.
Da bin ich ganz bei dir. Und das ist meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach tatsächlich auch so ein bisschen ein typisch deutsches Thema. Im Ausland, auch im europäischen Ausland, ist es mitunter wesentlich einfacher, auf das ganze Thema, wenn du es gerade angesprochen hattest, Teleradiologie. Also wahrscheinlich reden wir am Ende eher von Telemedizin als von echter Teleradiologie, die ja gewisse rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland hat. Aber selbst wenn wir sagen, wir machen echte Teleradiologie, dann ist auch das eben im Ausland wesentlich einfacher und durchsetzbar als in Deutschland. Und ich glaube, dass wir hier wirklich an diesen ganzen bürokratischen Hürden letztendlich arbeiten müssen. Wir beide werden das leider wahrscheinlich nicht schaffen, aber vielleicht können wir zumindest mal einen Anreiz oder so ein Gedankenspiel anstoßen, dass man oder dass die Politik sich vielleicht eben auch mal überlegt, hey, was müssen wir eigentlich tun, um unser Gesundheitswesen moderner zu machen? Ich hatte es neulich schon mal erwähnt in der letzten Folge. Das Gesundheitswesen ist aktuell total in der Diskussion. Wir müssen überall einsparen. Und im Grunde kann ich das auch alles nachvollziehen. Und gleichzeitig werden halt diese ganzen Chancen, die wir haben, die wir immer wieder ansprechen mit Remote Operations und anderen Sachen, halt einfach gar nicht richtig genutzt. Oder sind teilweise auch noch nicht wirklich nutzbar oder nicht abrechenbar. Und das ist eben auch in vielen Bereichen ein Thema. Das heißt, die Politik muss da echt endlich mal aus dem Quark kommen und ein bisschen Gas geben. Ideen gibt es viele, Lösungen gibt es auch viele. Es scheitert an der Politik.
Und das ist total cool, dieser Podcast, weil da sehen wir halt, da clashen gerade zwei Welten aufeinander. Einmal, die Lösung wäre da. Und dann kommst du und sagst, Michael, das geht doch gar nicht. Dummi, nee, so ja, nicht.
Leider.
So, aber genau, diese Diskussion brauchen wir und die ist relevant. Und da muss ich eben sagen, okay, dann muss der Inhouse-Arzt tatsächlich nicht mehr den Sitzplatz ändern. Und das ist eben nochmal der Prozess, der jetzt eben gerade da ist. Aktuell ist es halt so, der Arzt hatte das Befundungssystem offen, befundet, dann kommt der Anruf, sagt, Herr Doktor, schau mal bitte so drauf, dann muss er alles schließen, zwischenspeichern, den JiveX oder das PAX öffnen, die Bilder anschauen. So, und dieser Prozess fällt komplett weg, weil er einfach direkt live drin ist und eben im Workflow ist. So, und das ist halt sau spannend und erleichtert diesen Arbeitsprozess. Und ich glaube, einfach jetzt darüber zu sprechen, zu sensibilisieren, allein das macht diesen Workflow einfacher. Allein deswegen hat sich die Podcast-Folge schon sehr gelohnt.
Also, und am Ende ist es halt so, weißt du, der Arzt ist dann nicht mehr am Ende, sondern, also am Ende für den Patienten verantwortlich, sondern, wie du es gerade gesagt hast, ist er mitten im Prozess, er ist live mit dabei und auch, ja, prozesssicht ist das meiner Meinung nach einfach auch entscheidend und Entscheidung, ob ich jetzt nochmal eine zusätzliche Sequenz, ne, um das Beispiel den Sequenz nochmal aufzunehmen, kann ich einfach sofort treffen, ne? Da muss die MTR nicht extra anrufen oder den MTR genannt, egal ob das jetzt in einem aktuellen Setup ist, wo wir wirklich noch vor Ort scannen oder ob wir einen Remote-Expert haben, der muss dann nicht ständig anrufen und sagen, hey, kannst du mal kurz rüberlaufen, schauen, sind die Bilder so okay, sondern nein, der Arzt kann live mitgucken und direkt mit dem Remote-Expert quasi interagieren und sagen, hey, da brauche ich nochmal eine zusätzliche Sequenz und so und fertig. Also Entscheidungen werden viel schneller, viel früher getroffen und der gesamte Prozess geht viel schneller, der Patient liegt kürzer im Gerät und das ist ja wiederum aus Patientensicht auch total von Vorteil. Wir reden ja immer wieder darum, dass wir schneller werden, um mehr Untersuchungen zu machen. Ja, Hand aufs Herz, das ist schon auch so. Aber gleichzeitig, jetzt aus meiner Sicht als Patient, ist es schon auch so, es ist angenehmer, 5 Minuten im Gerät zu liegen oder 6 oder 7 Minuten als 15, 20, 30 Minuten im Gerät. Das ist schon auch ein Unterschied, und zwar aus Patientensicht.
So, aber auch jetzt nochmal bewusst den Einwand, wenn es halt notwendig ist aufgrund von Implantaten oder sonst was, weil ich eine SAE-Anpassung machen muss, dass dann auf einmal eine Sequenz 15 Minuten oder 10, 15 Minuten dauert, weil ich nur mit 1 Watt scannen darf, dann muss das halt möglich sein. Da muss diese Flexibilität einfach vorhanden sein. Und genau das ist eben diese Dynamik, die dadurch entstehen muss, warum ich allein schon, wenn ich eben Implantate oder Patienten mit Implantaten scanne, eben auch da einen guten Prozess eben implementieren muss. So, und was eben auch noch implementiert werden muss, und das ist jetzt die Überleitung, wir brauchen eine vernünftige IT. Aber ja, auch da verändert sich was, weil wenn der Remoter sich nicht mehr auf das Gerät schalten kann, dann haben wir halt auch ein Problem. So, und ja, Philipp, was fällt dir dazu ein?
Absolut. Also, naja, IT, weiß, glaube ich, jeder, der in der Praxis mal gearbeitet hat, ist halt das absolute Rückgrat. Heutzutage haben wir ganz viele Dinge, die eben auf eine stabile, sichere IT angewiesen sind. Wir haben zwar sicherlich in den Praxen immer noch viel Papier, das ist aber ein anderes Thema. Wenn wir aber wirklich sagen, wir wollen Remote Operations machen, brauchen wir ganz, ganz zwingend eine IT, die einfach stabil ist. Und dann reicht es halt nicht irgendwie, eine Standard-Internet-Anbindung zu haben. Im besten Fall funktioniert das natürlich alles. Ich kenne auch Praxen, die haben quasi nie erkennbare Internetausfälle. Und die sind IT-technisch sicherlich jetzt eher suboptimal aufgestellt, aber es funktioniert. Und gleichzeitig kenne ich Praxen, da fällt ganz regelmäßig das Internet aus. Oder, ich meine, wir kennen es doch auch von zu Hause, da baggert mal wieder irgendwo ein Bagger so ein Glasfaserkabel durch und eine ganze Region ist vom Internet mal kurz abgehängt. Das kann immer passieren. Wenn ich dann aber eben kein Ausfallkonzept habe, dann kann ich eben in der Praxis in dem Moment nicht mehr arbeiten. Und am Ende ist es halt so, das hat nicht nur Auswirkungen darauf, dass der Remote Operator nicht mehr aufs Gerät zugreifen kann, sondern dann steht ja die gesamte Praxis plötzlich still. Dann funktioniert das RIS nicht mehr, dann funktioniert das PAX nicht mehr. Dann funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Und das ist natürlich echt zu vermeiden. Und deswegen, also eine vernünftige, mit vernünftigen Backup-Lösungen und mehreren Internet-Anbindungen, sei es über ein zusätzliches Glasfaser oder sei es über einen LTE-Router oder was es sonst noch so alles gibt, das ist total elementar. Und ansonsten funktioniert das Modell nicht. Und das ist eben auch was, wenn eine Praxis sich überlegt, hey, wir wollen in die Neuzeit und wir wollen Remote Operations anbieten, also allerspätestens dann kommt eben der Punkt, dass man eben auch über eine vernünftige IT-Infrastruktur reden muss. Ganz klar.
Genau, dann müsst ihr einer der nächsten Podcast-Folgen hören, wo wir tatsächlich mit dem ITler aus der Branche quatschen werden. Das wird, glaube ich, super, super spannend, was da aus Industrieebene beziehungsweise Telekommunikationsanbieter eben möglich ist. Aber das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz essentieller Punkt, Thema Datenschutz. Fakt ist, wir haben es uns am Anfang ganz einfach vorgestellt, gesagt, ja, ihr dürft im Homeoffice arbeiten. Und dann kommt der Datenschutz und sagt, ja, denk dran, du brauchst einen eigenen Raum, der wo man die Tür schließen kann als Remote Expert im Homeoffice. Du brauchst Kopfhörer, du brauchst eine sichere Leitung, du brauchst eine Backbone-Leitung als Ausfallschutz und. Und dann kommt der Endgegner eines jeden Uniklinikums, wo dann eben verankert ist, eine Arbeit im Homeoffice ist gar nicht vorgesehen. Und dann stehst du da und denkst dir, alles klar, vielen lieben Dank, war schön darüber zu diskutieren. Und auf einmal, und ich weiß nicht, das kann ich jetzt mal mit Datenschützern zu diskutieren, ist Faktis, wir dürfen den Datenschutz einfach nicht zu einfach auf die Schulter nehmen.
Bin ich ganz bei dir. Und ich persönlich finde auch, das Thema Datenschutz ist häufig eins, was viele Dinge stark limitiert. Auf der anderen Seite ist es halt so, wir arbeiten im Gesundheitswesen mit besonders schutzwürdigen Daten und ich glaube, jeder von uns möchte, dass seine Gesundheitsdaten eben auch sicher sind. Deswegen ist eben das Thema Datenschutz ein ganz wichtiges. Gleichzeitig plädiere ich dafür, die Dinge so weit zu regulieren, wie sie zu regulieren sind, und eben nicht immer, also manchmal passiert das, den Datenschutz sozusagen vorzuschieben und zu sagen, aus diesem und jenem Datenschutzgrund können wir das alles nicht tun. Es mag Fälle geben, wo das wirklich nicht gilt. Ne? Du hast es gesagt, du brauchst irgendwie einen abschließbaren Raum. Und am Ende ist es ja so, jeder von uns remote arbeitet, egal ob er jetzt als Remote Expert arbeitet oder ich, wenn ich in einem Projekt arbeite. Ich brauche ja auch meine Ruhe und muss mich konzentrieren können. Da kann ich nicht im Wohnzimmer sitzen, während die Kinder nebenbei Fernseh gucken. Jetzt muss ich es mal so ganz plastisch und bildlich darzustellen. Ich glaube, das ist aber halt bei vielen tatsächlich die Realität. Und dann haben wir natürlich das Datenschutzthema und das Arbeitssicherheitsthema. Nichtsdestotrotz sollten wir schauen, dass wir eben die Chancen, die wir haben durch die moderne Arbeitsweisen, dass wir die halt auch einfach nutzen können und nicht sozusagen den Datenschutz vorschieben und immer sagen, aber aus diesem Grund können wir das alles nicht tun. Dann müssen wir halt schauen, was müssen wir eigentlich reell anpassen, damit wir es ja anbieten können und machen können. Und jetzt sage ich es wieder aus Arbeitgeberperspektive quasi, um eben auch ein attraktiver Arbeitgeber für die Zukunft zu sein.
Und da gehen wir quasi dann über zu dem Geschäftsführer, der nämlich overall A haftet für die Thematik und B logischerweise auch ganz klar kommunizieren muss, was wollen wir denn damit überhaupt und damit die Remote Scanning Goals vorgibt. Ganz spannendes Thema und ja, ich glaube, das darf man eben auch nicht vernachlässigen.
Nee, absolut. Darf man auch nicht. Und ich glaube, ein Fehler ist tatsächlich zu denken, das Thema Remote Scanning oder Remote Operations wäre so ein IT-Technik-Thema. Das ist es nicht. Wenn wir ehrlich sind, sprechen wir in diesem Bereich eher von einem ganz neuen Praxisbetriebsmodell, ehrlicherweise. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich in den Köpfen noch gar nicht so richtig angekommen. Und ich hoffe, dass Sie da auch einfach mit unseren Podcasts am Ende ja bis zu einem gewissen Grad auch Aufklärungsarbeit leisten können. Und die Leute halt einfach merken, es ist ein spannendes Thema. Und dass sie sich eben auch mal damit beschäftigen, ob sie es am Ende dann umsetzen oder nicht, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber dass sie zumindest mal sehen, was gibt's denn eigentlich für Möglichkeiten, was gibt's für Lösungen, was könnte ich vielleicht auch bei mir in der Praxis machen und nicht so pauschal sagen, oh, kann ich nicht oder geht bei mir nicht oder will ich nicht, ohne wirklich zu verstanden haben, um was es eigentlich geht bei diesem Thema.
Genau, das ist eben so der Clash, den ich jetzt auch gerade ganz häufig sehe. Ist halt ein Unterschied und da sind wir wieder, was brauche ich überhaupt? Ob ich jetzt eine Randzeitverlängerung möchte, ob ich die Tagesroutine covern möchte mit komplexen Untersuchungsabläufen, ob ich über Remote-Only spreche oder ob ich ein Remote-Support einfach implementieren möchte zur Einarbeitung, ob ich am Wochenende in einem Krankenhaus einfach nur eine Rufbereitschaft virtuell abbilden möchte für Leute, die nicht im MRT eingearbeitet sind, aber wissen, wie ich den Patienten ins ISO-Zentrum fahre. Also ganz, 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 ganz viele Dinge, die letztendlich die Geschäftsführung, / der Chefarzt kommunizieren muss. So, und wenn ich halt nur noch Remote Only zur Verfügung habe, dann muss ich halt auch nicht mehr darüber diskutieren, ob ich Remote scanne, sondern dann muss ich eben nur noch sagen, okay, und das haben wir tatsächlich auch vergessen, die Dienstplanung, weil die Dienstplanung verändert sich ja auch automatisch. Wenn eben der MTR oder die MFA, alias Remote Expert, zwei Geräte scannt, dann muss ich eben die Möglichkeit haben, dies zu planen. So, das heißt, auf einmal verändert sich auch das Dienstplanungskonzept und muss mitbedacht werden.
Absolut.
Ganz interessantes Thema.
Ja, absolut. Und der Punkt ist am Ende, dadurch, dass wir eben die Prozesse transparenter machen, entsteht augenscheinlich ja auch eine viel höhere Komplexität. Und das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es aber halt so, es wird halt einfach sichtbarer plötzlich. Und tatsächlich, also bleiben wir mal beim Thema Dienstplanung. Ja, das ist sicherlich ein Tick aufwendiger am Anfang, Nicht, weil die Komplexität plötzlich eine ganz andere ist. In einer großen Praxis oder in einem MVZ ist es ja heute schon so, dass ich irgendwie mehrere Geräte mit mehreren Mitarbeitenden gleichzeitig planen muss. Auch das ist durchaus sehr komplex und eine Veränderung führt zu 5, 6 weiteren Veränderungen, die ich im Dienstplan immer wieder anpassen muss. Die Komplexität ist dementsprechend meiner Meinung nach wahrscheinlich gar nicht höher, sondern es ist die Denkweise, die sich ändern muss. Also der Dienstplaner oder die Dienstplanerin muss vom Mindset her plötzlich anders denken als das, was sie vielleicht die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre, wie lange auch immer, in der Dienstplanung eben berücksichtigt hat, ist jetzt plötzlich was anderes. Die Komplexität steigt dadurch aber wahrscheinlich gar nicht, sondern es ist einfach nur, ich muss anders denken. Ich habe plötzlich nicht mehr Mitarbeitende, die bei mir in der Praxis vor Ort sind, sondern ich habe eben Leute, die remote sitzen und ich habe vielleicht Dienstleister, die ich mit koordinieren muss. Aber ja, das Thema Dienstplanung ist ein ganz elementares. Und viele Praxen, in denen heute beispielsweise jetzt die Dienstplanung, keine Ahnung, auf einem Stück Papier oder an der klassischen Magnettafel da im Pausenraum gemacht wird, das wird zukünftig vermutlich eher nicht mehr funktionieren. Also wir brauchen dann schon ein voll digitales Tool. Gibt es ja auch alles Mögliche inzwischen an Firmen, die da drin sind. Da gibt es ja auch KI-Unterstützung. Also von daher, man muss sich einfach mit dem Thema dann nochmal richtig beschäftigen und dann eben auch den Prozess Dienstplanung grundlegend neu aufsetzen oder in manchen Praxen auch grundlegend einführen.
Genau. Ein sau wichtiger Punkt. Also der ist sehr, 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 sehr stark, weil je nach, und genau das ist ja, wir können es total einfach machen und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach einen externen Dienstleister. Und da sage ich immer, easy. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Die kontroverse Diskussion entsteht dann, wenn ich auf einmal sage, okay, die Internen sollen mit scannen oder ich möchte das in-house lösen. So, jetzt gehe ich ins Krankenhaus, wenn ich eben im Wochenenddienst bin. So, und ich habe da eben diese Person, die den Wake-up-Stroke am MRT dann eben nicht fahren kann. So, lagern wird nicht das Thema sein, sondern der Benefit ist eben zu sagen, okay, die Person kann von zu Hause aus scannen und muss nicht mehr diese halbe Stunde, ich weiß nicht, 15 Minuten, 30 Minuten Verzögerung haben, am besten noch um 1, 2, 3 Uhr. So, das ist der Key-Benefit in dem Punkt. So, da sprechen wir jetzt, da haben wir gar nicht die Welt groß neuartig erfunden, sondern das war total simpel. Bestenfalls haben wir einen externen Dienstleister. Wir sagen, scan das Ding und fertig mit der Welt. So, das genau. Voll einfach, muss ich ganz klar sagen. Das ist kein großes Hexenwerk. Vor allem, da haben wir die IT-Thematik ausgelagert. Das haben die alles intern gelöst. Easy. Ab dem Zeitpunkt, wo ich der ersten Person sage, ich weiß nicht, wir switchen jetzt auf ein Remote-Only-System, ab dem Zeitpunkt haben wir Dienstplanung, Haftung, Patientensicherheit, neue Rollen, Rekrutierung. So, das ist dann eben das, wo wir diesen Podcast brauchen und die Diskussion eben benötigen, gegebenenfalls dieses politische, die politischen Diskurse, politische Unterstützung, ein Verständnis vom Dachverband, ein Verständnis der Ärztekammer, ein Verständnis der Politik.
Absolut. Und wenn ich mir vielleicht noch einen Satz zum Dienstplan sagen darf, wir müssen uns ja ganz häufig die Welt und das Rad gar nicht neu erfinden. Wir müssen einfach mal so ein bisschen gucken, wie machen das beispielsweise andere Branchen? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so jemand, ich mag Airlines und ich fliege gern. Und ich habe mich da auch mal mit dem Thema Dienstplanung beschäftigt. Und da ist es eben häufig so, die haben so Personen, die sind im Standby. Die wissen, wenn jemand aus der Crew ausfällt, dann bin ich im Standby und ich muss innerhalb von so und so vielen Minuten am Flughafen sein. Und solche ähnlichen Konzepte kann man ja sehr wohl auch aufs Gesundheitswesen übertragen. Ja, wenn im Remote-Only-Setup jemand krank wird, dann ist es natürlich viel schwieriger, eine andere Person noch zu erreichen, wenn die nicht weiß, dass sie sich bereithalten muss. Im Vor-Ort-Praxisbetrieb ist es wahrscheinlich ein Tick einfacher, weil zur Not habe ich da jemand, der dann vielleicht zwischen CT und MRT halt hin und her rennt für eine gewisse Zeit. Das ist dann zwar mega stressig, aber das funktioniert. Wenn ich aber Remote-Only habe und tatsächlich in diesem Moment dann auch keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin in der Praxis habe, die dann ad hoc einspringen kann, dann brauche ich sozusagen auch ein Ausfallkonzept. Und da müssen wir, ja, wie gesagt, uns einfach mal so ein bisschen die Planung in anderen Bereichen angucken. Und es funktioniert. Man muss es halt einfach nur wollen am Ende. Und dann auch machen, ist ja klar.
Zeigt ganz klar, Remote Scanning ist für mich kein Ausfallkonzept. Wir haben jetzt gerade gesehen, was es eben heißt. Weil wir brauchen ja immer noch den Local Operator vor Ort. Und allein schon aus der juristischen Ebene schaffen wir es nicht, den innerhalb von einem Tag auszubilden, sondern er braucht eine Kontinuität, eine Einarbeitung, eine Kontrolle, und wir müssen das Vertrauen aufbauen. So, und bis das passiert ist, ist eben ein Zeit oder ist einiges ins Land vergangen. Genau, und dementsprechend hoffe ich tatsächlich, dass wir in der Folge viele Aspekte und Blickwinkel erläutern konnten. Und ich kann es nur sagen, Philipp, vielen lieben Dank für deine Blickwinkel. Die sind wirklich bereichernd.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und auch da muss ich sagen, du hast es vorhin auch schon erwähnt, meine Blickwinkel sind am Ende eben meine Blickwinkel. Die sind weder zementiert, noch glaube ich, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der immer alles weiß. Also mit Sicherheit nicht. Ich lasse mich auch gerne immer vom Gegenteil überzeugen. Und am Ende ist es so, wir müssen einfach in eine Diskussion reinkommen. Und sicherlich habe ich auch teilweise Ansichten, die kann man durchaus kontrovers diskutieren. Aber besser wir diskutieren kontrovers, als wir schweigen es tot oder wir arbeiten die Themen einfach nicht. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich heute wieder die Gelegenheit hatte, in der Folge teilzunehmen. Vielen Dank, Michael.
Vielen lieben Dank. Und genau das auch nochmal, dieser Abschlussappell. Wir brauchen eben Mitgestalter in diesem Prozess. Wir brauchen Menschen, die sagen, wir wollen uns in der Thematik engagieren, mitdiskutieren. Und da laden wir euch ganz herzlich zu ein, weil wir es als wichtig empfinden. Nicht nur auf Industrieebene, auch auf Universitätsklinikumebene, auf Praxisebene, auf diversen Punkten. Wir brauchen MTRs, die mitgestalten, mitdiskutieren. Wir brauchen MFAs, die mitgestalten, weil letztendlich ist da jetzt so eine Dynamik drin. Und wir wünschen uns, in diesem Podcast eure Stimmen zu hören, unabhängig zu sein, zu sagen, wir möchten es beleuchten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte tatsächlich unabhängig sein. Ich möchte alle Stimmen wahrnehmen und zur Diskussion stellen. Wenn mir das nicht immer gelingt, dann freue ich mich umso mehr auf eure Rückmeldung, damit wir das in der nächsten Folge dann mitdiskutieren. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Philipp. Und danke. Bis zum nächsten Mal.